Ein bekehrter Chinese, er erzählte Folgendes. Er war als Sünder in einer tiefen Grube gefangen, konnte nicht raus. Und da kam Konfuzius. Konfuzius, der große Sittenlehrer, und er kam bei ihm vorbei, bei diesem Chinesen, schaute zu ihm herunter und sagte zu ihm, ach du armer Kerl, wie konntest du überhaupt in diese Grube hinunterfallen? Wenn du wieder draußen bist, dann nimm dich in Acht, dass du nicht wieder hineinfällst. Und Konfuzius ging weiter. Da kam Buddha, und auch Buddha schaute zu ihm herunter, voller Mitleid, und sagte zu ihm, wenn du dich zur Hälfte rausarbeiten kannst, dann werde ich dir helfen, damit du ganz rauskommst. Und auch Buddha ging weiter. Und noch immer war er gefangen in dieser Grube der Gefangenheit. Und endlich kommt Jesus. Und Herr Jesus, er steigt zu mir in die Grube hinunter. Und Herr Jesus hat mich herausgehoben. Und als er mich draußen hatte, da sagte Jesus zu mir, und jetzt bist du draußen. Und nun werde ich schauen, dass du nicht wieder in diese Grube der Verlorenheit hinunterfällst. Das ist Jesus. Jesus ist so ganz, ganz anders. Jesus ist anders als Buddha, als Konfuzius, als Allah und wie sie alle heißen. Denn Jesus Christus ist Gott, Mensch geworden, der in unsere Grube der Verlorenheit hinunterstieg und uns herausgeholt hat, wenn wir Kinder Gottes sind und uns zu Kinder Gottes gemacht hat. Und er gibt uns sogar die Garantie, dass wir das Ziel mit ihm erreichen. In Philipper 1, Vers 6, da steht es, und ich bin in guter Zuversicht, dass derjenige, welcher in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollführen wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Das ist Jesus. Sind Sie noch von Jesus ergriffen? Können Sie noch über Jesus staunen? Können Sie noch am Morgen, wenn Sie aufstehen, guten Morgen sagen, Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mich die ganze Nacht nie verlassen hast. Dass du mich durchgetragen hast. Dass du mich hältst. Danke dafür, dass ich immer zu dir kommen darf. Sind Sie noch zutiefst innen ergriffen von Jesus? Der Apostel Paulus, er war es. Der Apostel Paulus, er war so von Jesus ergriffen. Er war als Pharisäer, war er ein Gesetzeskundiger. Er war als junger Bursche schon an der Universität von Tarsus ausgebildet worden. Dann mit 14 Jahren kam er zu den Füßen Gamaliels, der beste Gesetzeslehrer der damaligen Zeit, ein Enkel des großen Hillel. Und dieser Apostel Paulus, ihm begegnet Jesus in seiner Grube, Paulus gefangen in seiner eigenen Gerechtigkeit. Und Herr Jesus hat ihn aus der Grube, dieser Verlorenheit herausgeholt. Und dann sagt Paulus, und ich vergesse, was dahinter liegt, und ich strecke mich nach dem einen Ziel, Jesus Christus. Paulus ist ergriffen von Jesus. Und aus dieser Ergriffenheit schreibt er der Gemeinde in Ephesus das, was wir hier vorne stehen. Er möchte dem Gemeinde in Ephesus, möchte er Jesus vor Augen malen. Und das tut er auch in diesen Versen. Und wir werden heute Morgen diese Verse Vers für Vers miteinander anschauen. Und es ist mein Gebet und mein Wunsch, dass sie innerlich ganz neu ergriffen werden von der Person, dem Wesen und Werk Jesu Christi. Paulus hatte nur noch einen Wunsch. Er möchte jeden einzelnen Gläubigen immer wieder neu vor Jesus hinstellen, damit die Menschen staunen über das, was Jesus getan hat. Staunen über die Person Jesu Christi. Staunen über das, die Liebe des Herrn Jesus. Und ich hoffe, dass es mir heute Morgen ein wenig gelingt, sie wieder ganz neu zu diesem Staunen heranzuführen. Paulus sagt dann in 1. Korinther 2, Vers 2, sagt er, ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus allein und ihn als gekreuzigt. Noch einmal, bist du von Jesus ergriffen? Paulus war es, weil er wusste, wie er gefangen gewesen war in dieser Grube der Sünde, in dieser Grube der Selbstgerechtigkeit, in der Grube der eigenen Werke. Er war von Jesus begeistert, weil er wusste, dass er ihm die Schuld vergeben hat. dass er ihm eine Hoffnung schenkte, eine Zukunft. Und deswegen schreibt auch Paulus gerade der Gemeinde in Ephesus diese Verse hier. Und wir wollen miteinander diese Verse Vers für Vers anschauen. Zuerst sagt er in Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Also wenn du ein Kind Gottes bist, was hast du dann? Das heißt, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du weißt, eines Tages durfte ich mich zu Jesus Christus bekehren, eines Tages habe ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Vielleicht weißt du nicht mehr die Stunde, vielleicht weißt du auch nicht mehr die Zeit, aber du weißt, Jesus wohnt in deinem Herzen. Dann sagt Paulus, und er schreibt hier an die Epheser, das heißt an Gläubige in Ephesus. Er schreibt, er hat euch gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wenn du ein Kind Gottes bist, was bedeutet denn das für dich? Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Ich höre so viel. Wenn Paulus sagt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt, was bedeutet das? Ganz praktisch. Ist es etwas Mystisches? Schweben wir auf Wolke 7? Und er sagt hier, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Haben wir nicht Gott zum Vater? Der lebendige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, er ist mein Papa. Gibt es etwas Schöneres? In Römer 8, 15 sagt Paulus, dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Abba ist das Wort für Papa in Hebräisch. Gott ist mein Vater. Wenn ich ein Kind Gottes bin, wenn Jesus in meinem Leben wohnt, dann ist der Schöpfer Himmel und der Erde ist mein Vater. Gibt es uns nicht eine Würde, können wir nicht aufrechten Hauptes durch diese Welt gehen? Er hat uns gesegnet mit jeder Segnung in der Himmelswelt. Aber wir haben noch viel mehr. Was haben wir in der Himmelswelt auch? Haben wir nicht Jesus Christus zu den Rechten des Vaters, der für dich und für mich eintritt? Jeden Tag, immer vorzu. Wenn der Samuel auf die Nase fällt, wenn er missbaut, wenn er in Sünde fällt, wisst ihr, wer dann dasteht? Auf der einen Seite ist der Teufel, auf der anderen Seite der Herr Jesus. Der Teufel klagt an, schauen wir mal, der Mist, wie der Samuel gebaut hat. Auf der anderen Seite der Herr Jesus, schauen wir mal, ich habe bezahlt mit meinem eigenen Blut. Paulus sagt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wir haben Gott zum Vater. Wir haben Jesus, der für mich eintritt, der für dich eintritt. Wir haben einen Fürsprecher. Gibt es etwas Schöneres? Aber wir haben noch viel mehr in der Himmelswelt. Ich kann mich gut erinnern, oder besser gesagt, teilweise wurde es mir auch erzählt, als Kind bin ich dreimal fast ertrunken. Einmal konnte ich mich knapp noch selbst retten. Einmal haben mich Freunde rausgeholt. Und ein anderes Mal mich meine Mutter, ich war schon bewusstlos, wieder auf den Grund hochgeholt. Warum sage ich das? Paulus sagt, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Hebräer 1, 14, da steht, die Engel sind dienstbare Geister, zum Dienste bestellt für die, die das Heil ererben sollen. In der Himmelswelt, du bist umgeben von Engeln, wenn du ein Kind Gottes bist. Und sie helfen mit, damit du das Ziel erreichst. Ich weiß noch gut, ich wollte als Jugendlicher über die Straße laufen. Irgendjemand hielt mich zurück. Ein Auto kam angebraust, 2 Zentimeter, und ich wäre wahrscheinlich heute Abend nicht hier, also heute Nachmittag nicht hier. Engel sind dienstbare Geister. Und Paulus sagt es so mit einfachen Worten, gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Aber wir haben noch viel mehr. In der Himmelswelt, ja, wer wartet da? Als ich meine Mama beerdigt habe, vor noch nicht allzu langer Zeit, wir durften auf Wiedersehen sagen. Tschüss, wir sehen uns wieder. Als wir uns noch verabschiedet haben, sie war nicht mehr so gut bei Kräften. Das Herz war nicht mehr so gut beieinander. Der Puls war zu tief. Ich habe sie gefragt, willst du noch zum Arzt gehen? Nee, ich gehe nicht mehr zum Arzt. Sie wusste, wohin sie geht. Und deswegen all die, die mit dieser Hoffnung in Jesus sterben, die ihr Leben an Jesus gegeben haben, die wissen, das Beste kommt noch. Ich freue mich echt. Meine Schwiegermutter ist gegangen. Mein Papa, meine Mama. Und sie sind gegangen in der Hoffnung auf das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Und deswegen kann Paulus hier sagen, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Wer kann das? Nur wir Christen. Und deswegen, liebe Leute, geht nicht so mit einem sauren Gesicht durch das Leben. Geht aufrecht durch das Leben. Und auch wenn wir verleumdet werden, wenn die Medien etwas sagen, Paulus sagt, dann freut euch darüber. Wisst ihr, wie es unseren Christen geht in Syrien? Die haben den Kopf ab und bei uns schimpfen sie, wenn wir etwas weitergeben. Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Da kommt Paulus zum Nächsten und er sagt, wer uns in ihm auserwählt hat, die Betonung ist, auf was? Um was geht es im Epheserbrief? Gerade im ersten Kapitel auch. Wer wird immer wieder betont? Wer wird immer wieder ins Zentrum gestellt? Es geht um ihn, um welchen ihn? Es geht um Jesus. Es geht um Jesus Christus. Er hat uns in ihm auserwählt. Das heißt, nur in ihm, nur in Jesus ist das Heil. Nur in Jesus ist Vergebung. Nur in Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ein Konfuzius, ein Buddha, die haben das Licht gesucht, aber nie gefunden. Aber der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ich bin vom Vater gekommen, ich gehe wieder zu ihm. Der Herr Jesus hat gesagt, ich bereite euch eine Stätte und ich werde euch zu mir holen, auf dass ihr seid, wo ich bin. In ihm auserwählt. Das heißt, nur in Jesus ist das Heil. Du kannst suchen, wo du willst. Du kannst auf Knien nach Rom rutschen. Es erlöst dich nicht. Nur in Jesus Christus ist Vergebung. Nur in ihm gibt es Erlösung deiner Schuld. Der Friede hat es gelesen, Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht, und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, worin wir errettet werden sollen. Nur in Jesus allein. Kennst du Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Wenn du dein Leben dem Herrn Jesus gegeben hast, wenn du auf das Reden des Herrn Jesus eine Antwort gegeben hast, dann gehörst du zur Familie Gottes. Ich kann mich gut an eine Evangelisation erinnern. Da wurde am Schluss aufgerufen, möchtest du nicht dein Leben dem Herrn Jesus geben? Möchtest du nicht mit Jesus ins Reine kommen? Ab und an sind Menschen aufgestanden. Und wisst ihr, wie die willkommen geheißen wurden? Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Fantastisch. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann gehörst du ihm. In Johannes 3, 36, da lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Glaubst du das? Du musst nichts tun. Du musst dich nicht anstrengen. Du musst dich nicht bemühen. Der Kerkermeister von Philippi fragt ja, was muss ich tun? Wir sind so alle so katholisch. Wir wollen uns alle den Himmel verdienen. Wir möchten uns anstrengen. So wie der Kerkermeister. Aber der Paulus sagt zu diesem Kerkermeister, glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du und dein Haus gerettet. Und deswegen sagt auch der Johannes in 1. Johannes 5, Vers 12, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber auch das Negative, wer den Sohn aber nicht hat, der hat das Leben nicht. Hast du Jesus? Kennst du ihn persönlich? Und dann kommt Paulus und geht wieder einen Schritt weiter und dann sagt er, vor Grundlegung der Welt. In ihm auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, was ist vor Grundlegung der Welt geschehen? Vor Grundlegung der Welt hat der dreieinige Gott festgelegt, dass nur über das Kreuz von Golgatha Erlösung möglich sein sollte. Bevor es überhaupt diese Schöpfung gab, hat der dreieinige Gott festgelegt, nur in dem Geschehen am Kreuz von Golgatha sollte Vergebung und Erlösung möglich sein. Vor Grundlegung der Welt hat Gott festgelegt, dass allein in dem Blut des Lammes der Weg wieder zurück sein sollte zum Vaterherzen Gottes. Vor Grundlegung der Welt hat er das Kreuz definiert. Nur über dieses Kreuz sollte es möglich sein, wieder zurückzukehren in die Familie Gottes. Nur über das Kreuz sollte es möglich sein, aus dieser Grube der Verlorenheit herauszukommen. Nur über das Kreuz allein. Was können wir lesen? In 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20. Dort steht Folgendes. Der Petrus, er sagt, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, wie mit Silber oder Gold, von dem sinnlosen Leben befreit worden seid, wie ihr es von euren Vorfahren übernommen habt. Und jetzt wird gesagt, was das Mittel unserer Erlösung ist. Und das wurde vor Grundlegung der Welt wurde das definiert. Er sagte nämlich, sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen, makellosen Opferlammes, mit dem Blute des Christus. Und jetzt kommt Petrus und er sagt genau das Gleiche, wie der Paulus sagt in Epheser Kapitel 1, Vers 4. Da sagt Paulus in Epheser 1, Vers 4, vor Grundlegung der Welt. Und nun kommt der Petrus und sagt in 1. Petrus 1, Vers 20, denn schon vor der Erschaffung der Welt ist er, das heißt Jesus, zum Opfer ausgesucht worden. Das heißt, vor Grundlegung der Welt wurde das Kreuz definiert, wurde gesagt, nur über das Kreuz von Golgatha sollte es Erlösung geben. Und deswegen sagt auch Petrus, und es ist in keinem anderen das Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, worin wir errettet werden sollen. Und nun kommt Paulus und geht wieder einen Schritt weiter. Und dann sagt er, und er definiert dabei das Ziel, weswegen wurde vor Grundlegung der Welt das Kreuz, der Weg der Erlösung definiert. Wozu? Er kommt und sagt, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in deinem Leben wohnt, was bist du dann? Hast du heute Morgen schon gesagt, guten Morgen, heiliger Samuel? Oder deinen Namen kannst du einsetzen. Aber es steht hier, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm, in Jesus. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn Jesus in deinem Leben wohnt, dann bist du heilig und tadellos. Gott sieht dich nicht in deinem Zustand, nicht wie du bist, sondern er sieht dich durch Jesus, durch das Kreuz. Er sieht dich durch das, was geschah am Kreuz von Golgatha. Und dann sieht Gott dich an und du bist heilig und tadellos vor ihm. Noch einmal, was für ein Adel. Da kann man doch nur jubeln. In Jesus bin ich heilig und tadellos. Ohne Flecken, ohne Makel, ohne Fehler. In Gott bin ich heilig. Gibt es etwas Schöneres? Das heißt, ich muss mich gar nicht bemühen und ich bin schon heilig. Ich muss mich gar nicht anstrengen und ich bin schon tadellos. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, das heißt in Jesus, in ihm, verborgen an dem, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Bist du in Jesus? Dann bitte, dann geh aufrecht durchs Leben. Du bist heilig in Jesus Christus. Aber vielleicht sieht dein Lebenszustand manchmal anders aus. Du bist auf die Nase gefallen. Aber wisst ihr, was dann ein echter Christ macht? Ein echter Christ, zutiefst in seinem Herzen schämt er sich. Er weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß, ich habe den Herrn Jesus, habe ich wieder mit meinen Sünden geschlagen. Dann kehrt er um. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht. dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von all unserer Untugend. Wir können 100-mal auf die Nase fallen, das macht kein Problem, das ist kein Problem, wenn wir wieder aufstehen und zum Herrn Jesus zurückkehren. Der Herr Jesus, in ihm bist du heilig und tadellos. In ihm. Und deswegen birg dich jeden Tag in ihm. Wenn du morgen aufstehst, Herr Jesus, danke dafür, dass ich mich bergen darf bei dir. Danke dafür, dass dein teures Blut mich gereinigt hat. Danke dafür, dass ich dein Kind bin. Danke, dass ich erlöst bin. Danke, dass du mein Vater bist. Danke dafür, dass du für mich eintrittst. Danke dafür, dass ich Engel um mich habe, die mir helfen auf dem Weg zur Seligkeit. Danke, dass ich eine Hoffnung habe. Haben wir nicht allen Grund, Danke zu sagen? In ihm bist du teuer erkauft. In ihm bist du gerechtfertigt durch seine Auferstehung. In ihm bist du geheiligt durch sein Leben. In Jesus bist du jeden Tag aufs Neue begnadigt durch seine Fürsprache. Gibt es etwas Schöneres? Ich bin gerade in den Sinn gekommen, ich darf nicht so schnell reden wegen der Übersetzung. Entschuldigung. Ach, die armen Kerle, ich vergesse die immer. Ja, okay. Okay, kommen wir zum nächsten. Da heißt es, da sagt Paulus, in Liebe. Also, was war der Grund, weswegen Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt hat, dass nur über das Kreuz von Golgatha Erlösung geschehen sollte? Weswegen hat Gott vor Grundlegung der Welt gesagt, nur in Jesus Christus? Was war der Beweggrund? Paulus sagt es hier, es ist die Liebe. Wir kennen den Bibelvers, wo es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Aber können wir uns das vorstellen, was es für Gott bedeutet haben muss? Ich kann ein wenig, ein ganz klein wenig nachvollziehen, wenn jemand sein Kind loslässt. Ein Sohn ist in Kanada, der andere geht nach Bolivien mit seiner Frau, der dritte ist in England. Meint ihr, das ist einfach? Plötzlich ist er über die ganze Welt verstreut. Aber was muss es Gott gefordert haben, dass es einen Sohn gab? Er, der dreieinige Gott, er lässt seinen Sohn ziehen, vor Grundlegung der Welt festgelegt über das Kreuz von Golgatha, mit dem Wissen, ich werde an diesem Kreuz sterben. Also hat Gott die Welt geliebt. Es war die Liebe, die ihn bewog, den Himmel zu verlassen. Es war die Liebe, die ihn ans Kreuz trieb. Es war die Liebe, die ihn veranlasste, alles, aber wirklich auch alles zu geben. Es ist die Liebe, die ihn bewog, uns zu sich zu ziehen. Es ist die Liebe, die ihn bewog, an dieser Grube der Verlorenheit vorbeizugehen, die Hand auszustrecken, ja, hinunterzusteigen und uns herauszuholen, wenn wir wollen. Die Johannes sagt in 1. Johannes 3,1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Können wir noch darüber staunen? Können wir noch anbeten? Manchmal fehlen mir die Worte. Und nun kommt Paulus und geht wieder einen Schritt weiter und dann sagt er, vorherbestimmt zur Sohnschaft, in Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Ja, was bedeutet denn das wieder? Das bedeutet nichts anderes. Gott möchte dich in seiner Familie haben. Ich bin ein totaler Familienmensch. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich habe gerne einen großen Tisch. Wir haben mindestens 12 Personen Platz bei uns zu Hause. Und wenn wir noch im Eck machen, sind es 20. Gibt es etwas Schöneres, als wenn 10, 12, 20 Leute da rumsitzen und miteinander essen, Gemeinschaft haben? Vorherbestimmt zur Sohnschaft. Gott hat dich. Er will dich in seiner Familie haben. Wir haben miteinander Weihnachten gefeiert. Am 24. am Abend. Da waren wir im tiefen Wald. Wir haben miteinander, der Philipp und ich sind miteinander, da vorher sind wir losgefahren und gesagt, wo gibt es einen schönen Ort, wo wir miteinander draußen Weihnachten feiern können? Und dann haben wir einen wunderbaren Platz gefunden, so auch von Kindern gebaut, aus Tannenreisig und dann mit Plastikfolie überdeckt, mit ein paar so Holzhockern drin. Draußen war eine Feuerstelle und es stand ein Zettel dran, es ist ein Kinderspielplatz, ihr dürft den gebrauchen, aber bitte wieder sauber zurücklassen. Fantastisch, gerade der richtige Ort für Weihnachten. Dann sind wir am Heiligabend, sind wir dann da hochgefahren, dann haben wir miteinander, wisst ihr, was wir gemacht haben, innen drin, haben wir ein Röschel aufgebaut, Fondue gekocht, Glühwein, Wir haben miteinander Lukas 2 gelesen, die Weihnachtslieder gesungen, draußen ein Feuer über uns, der Sternenhimmel. Und nachts gegen 3 Uhr bin ich ins Bett. Warum sage ich das alles? Weil wir alle, wir sehnen uns doch nach Gemeinschaft. Niemand ist gerne allein. Und doch erleben wir, wie Freunde, einer geht plötzlich den Weg, ein anderer Freund geht den Weg, Kinder ziehen in die Welt hinaus, selbst die eigenen Väter und Mütter, die verlassen uns. Schon der David hat gesagt im Psalm 27, Vers 10, Vater und Mutter verlassen mich. Aber jetzt kommt das große Aber. Auch der David hat sich gesehnt nach Gemeinschaft. Und wir alle, nicht alle können diese Gemeinschaft haben. Wie viele sind einsam, wie viele sind alleine? Und dann sagte David, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr, er nimmt mich auf. Warum sage ich das alles? Weil Gott sich noch viel, viel mehr nach Gemeinschaft mit uns sehnt, als wir uns je sehnen könnten nach Gemeinschaft untereinander. Gott will uns, bildlich gesprochen, an seinem Tisch haben. Er lädt uns ein, kommet her zu mir alle. Gott hat vor Grundlegung der Welt den Plan gefasst über das Kreuz von Golgatha, dürfen wir zu ihm zurückkehren. Ganz am Anfang sagt Gott in 1. Mose 1, 26, da sagt der Herr, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Gott, er braucht uns nicht. Gott ist nicht angewiesen auf uns. Er, der dreieinige Gott, ist in sich selbst allgenügsam. Aber er sehnt sich nach uns. Und deswegen aus dieser Sehnsucht heraus sagt er, lasst uns Menschen machen. In unserem Bild, in unserem Image. Wir lesen in 1. Johannes 4, Vers 15, da wird uns gesagt, Gott ist Liebe. Kann Liebe alleine bleiben? Kann sein. Aber dann passiert es so, wie die griechische Sage sagt über Narziss. Narziss, ein wunderschöner, bildhübscher Jüngling. Als ich eines Tages gesehen, in einem wunderschönen See hat er sich gesehen, sein eigenes Spiegelbild. Da war er so verliebt in dieses Spiegelbild. Jeden Tag ist er zum See. Super sieht er aus. Der gefällt mir. Hat sich verliebt in sich selbst. Und schlussendlich ist er im eigenen Spiegelbild ersoffen. Das so sagt es die griechische Sage. Das ist nicht die Liebe, die Gott hat. Gottes Liebe will sich mitteilen. Gottes Liebe will dich an seinen Tisch haben. Und so schafft Gott den Menschen aus freien Stücken. Und er lädt uns ein an seinen Tisch. Sobald Liebe erzwungen wird, was entsteht? Ich kann mich gut erinnern, damals, als ich meine Angebetete, sie war 17, ich war 19, als ich sie gefragt habe, du könntest dir eventuell unter gewissen Umständen dir vorstellen, meine Frau zu werden. Ich kann dir zwar nichts bieten, ich werde wahrscheinlich in die Mission gehen, vielleicht gehen wir nach China, ich weiß es nicht. Und auch in Zukunft, ich kann dir nichts bieten. Aber könntest du dir unter gewissen Umständen eventuell vorstellen, meine Frau zu werden? Und wisst ihr, was sie dann gesagt hat? Aus freien Stücken. Ja, das könnte sie sich vorstellen. Freiwillig, Liebe ist immer freiwillig. Ich kann meine Frau nicht zwingen, sie zu lieben. Wenn ich das tue, was entsteht daraus? Es entsteht immer Hass. Da, wo Druck ist, da entsteht Hass, Ablehnung und Verachtung. Und deswegen, Gott liebt, Gott schafft den Menschen, Gott schafft einen Ausweg und er lädt uns ein, komm an meinen Tisch. Aber er wartet auf uns. Er wartet auf unsere Antwort. Gott hat den Menschen geschaffen. Die Familie Gottes war im Garten Eden, war zusammen, perfekt, harmonisch, ohne irgendetwas. Bis die Sünde kam und diese Familie wurde auseinandergerissen. Aber Gott hat vor Grundlegung der Welt schon festgelegt, weil er das gewusst hat, Weil er gewusst hat, die Liebe kann sich auch anders entscheiden. Die Liebe kann abgelehnt werden. Und deswegen schafft Gott vor grundlegender Welt, schafft er den Ausweg über das Kreuz von Golgatha und sagt, über das Kreuz von Golgatha kann der Mensch wieder zurückkommen. Über das Kreuz von Golgatha, ich sag's mal so, es ist die zweite Chance. Über das Kreuz von Golgatha können wir zurückkehren ans Vaterherz Gottes. Über das Kreuz von Golgatha können wir wieder sagen, aber lieber Vater. Und Gott sehnt sich nach uns. Er möchte uns in seine Arme nehmen. Gott selber sagt durch Jesus Christus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann geht Paulus wieder einen Schritt weiter und sagt, und das ist alles für sich selbst. Noch einmal, Gott hat uns nicht nötig. Er braucht uns nicht. Aber er sehnt sich nach uns. Wir kennen die Geschichte des verlorenen Sohnes. Wie dieser verlorene Sohn in die Welt hinauszieht, wie er sein ganzes Vermögen verprasst auf sündigen Wegen. Und wie er dann merkt, bei den Schweinen und ein Jude bei den Schweinen, das sind zwei Dinge, die nicht gehen. Und er wollte das Futter futtern von den Schweinen. Es wurde ihm verwehrt. Und er ist mit der Zeit abgemagert, seine Haare waren zerfranst, ungewaschen, gestunken, die Fingernägel abgebrochen und so weiter und so fort. Und dann merkt er, was habe ich alles gehabt bei meinem Papa? Was habe ich gehabt bei meinem Vater? Und dann macht er sich auf den Weg. Und wisst ihr, was es dann heißt? In Lukas 15, Vers 20, wie der Papa jeden Tag stand er da und hat gewartet, wann kommt mein Sohn heim? Wann kommt mein Sohn heim? Ich weiß von Eltern, die sind auf den Blattspitz gegangen und haben ihre Kinder gesucht. Wann kommt er heim? Wann? Und dann heißt es, Lukas 15, 20, da sieht ihn sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Und das geht mir durch Mark und Bein, wenn ich dann da lese. Und er lief ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und er behäuft ihn mit Küssen. Das ist kein Vorwurf, kein, du stinkst ja, wie sehen deine Kleider aus. Nee, herzlich willkommen, schön, dass du wieder zu Hause bist. Und er setzt ihn ein in Amt und Ehre. Ring heißt Autorität. Ein Fest, die Familie ist wieder zusammen, wunderbar. Und so sehnt sich Gott nach dir. Wann kehrst du endlich heim? Wann kehrst du heim? Gott wartet auf dich. Und dann kommt Paulus zum Nächsten. Und dann sagt er in Vers 5b, das ist alles nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also jetzt kommt Paulus und er tönt auch die juristische Seite an. Denn wie kann es sein, hier ein heiliger Gott und hier eine verlorene Menschheit gefangen in der Grube der Sünde? Wie kann es sein, dass sie zusammenkommen? Und nun sagt Paulus, dieser Plan der Erlösung von Gott vor grundlegender Welt über das Kreuz von Golgatha deckt auch alle juristischen Seiten völlig ab. Nämlich, dieser Plan der Erlösung von Gott ausgedacht. Paulus sagt es so, es ist nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das bedeutet, dieser Plan der Erlösung entspricht völlig Gottes Heiligkeit. Dieser Plan der Erlösung entspricht völlig Gottes Gerechtigkeit. Und dieser Plan der Erlösung über das Kreuz von Golgatha ist der Ausdruck tiefster Liebe. In 1. Timotheus 2, Vers 4 heißt es, denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er meint dich. Er will dich in seiner Familie haben, an seinem Tisch. Und nun kommt Paulus und kommt zum Letzten und dann sagt er, in Vers 6, und das ist zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Also der Weg der Erlösung von Gott vor Grundlegung der Welt festgelegt über das Kreuz von Golgatha. Es ist der Ausdruck der größten Herrlichkeit. Weil der Himmel, er wird eines Tages voll Hurer sein, voll Ehebrecher, voll Mörder, Meineidige, die unter dem Kreuz von Golgatha zusammengebrochen sind. Wo gibt es so etwas? Jede Religion sagt, du musst. Streng dich an, mühe dich ab. Schau, dass du nicht mehr reinfällst. Und der Herr Jesus sagt, glauben an Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Deswegen kann Paulus sagen, dieser Weg der Erlösung vor Gott, vor Grundlegung der Welt, über das Kreuz von Golgatha, der Jesus heißt, Es ist zum Preise seiner herrlichen Gnade. Und weil es so ist, haben schon die alttestamentlichen Propheten haben gesagt, in Micha 7, Vers 18, da sagt der Micha: Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretungen erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an Gnade? Wo ist ein Gott, wie du es bist? Wo ist ein Gott, der Jesus heißt? Wo ist ein Gott, der vor Grundlegung der Welt den Weg der Erlösung festgelegt hat? Und wo ist ein Gott, der einen jeden herzlich empfangen nimmt? Noch einmal, Gott interessiert nicht deine Vergangenheit. Gott interessiert nicht, was du getan hast, wer du bist. Gott interessiert nur, kommst du zum Herrn Jesus am Kreuz? Sagst du Ja zu diesem Weg der Erlösung? Und wenn du Ja sagst, dann bist du herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Und nun möchte ich eine Frage stellen. Haben wir ein wenig gestaunt über Jesus? Ein ganz klein wenig. Über den Gott, der vor Grundlegung der Welt den Plan der Erlösung festgelegt hat, der seinen Sohn schickt, der ihn gehen lässt, 33 Jahre auf dieser Erde. Ich verstehe immer mehr, weswegen Herr Jesus so viel gebetet hat. Er wollte bei seinem Papa sein. Das ist unglaublich. Wir wissen, wir haben einen Vater im Himmel. Wir haben einen Fürsprecher. Wir haben eine Hoffnung. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß, wo ich hingehe. Und ich weiß, ich werde euch alle wiedersehen. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt habe. Ich sehe euch wieder, wenn ihr Kinder Gottes seid. Gibt es etwas Besseres? Aber was tun wir mit diesem Wissen? Weiß das dein Nachbar auch? Nicht anonym, sondern gehst du und lädst du ein, um zu Jesus zu kommen? Ich sage es mal etwas ganz profan. Hast du schon mit deinem Nachbar ein Bier getrunken und über Jesus gesprochen? Oder ein Glas Wein? Oder ein Schaschlik? Oder ein Kebab? Im Deutsch heißt es Döner. Ja? Hast du das schon? Wir haben bei uns im Missionswerk Mitternacht so wie eine Möglichkeit, verschiedenste Möglichkeiten, die Menschen einzuladen. Die Gratis-CD oder die CD, die wir haben zu Weihnachten oder auch das Gratis-Buch. Wir bekommen immer wieder auch Rückmeldungen, dass Menschen sich bekehrt haben. Zum Beispiel hier am Schluss von diesem Gratis-Buch hier haben wir so einen Antwortschein. Und wir haben vor einigen Wochen einen Antwortschein bekommen. Da schreibt eine 50-jährige Türkin: Ich habe mein Leben dem Herrn Jesus gegeben. Weiß dein Kebab-Händler, dass du Jesus kennst? Hast du ihm schon einmal, nachdem du den Kebab bezahlt hast, dieses Gratisbuch gegeben? Hast du ihn eingeladen? Betest du für deinen Nachbarn? Als ich jetzt in Ungarn war, letzten Dezember, da waren wir auch eingeladen, um das Wort Gottes weiterzugeben. Da kommt ein Roma-Pastor, das heißt ein Zigeuner-Pastor, kommt auf mich zu und er sagt mir, zuerst gibt er ein Zeugnis und sagt: Weißt du, in dem Ort, wo ich wohne, ist ein Roma-Dorf. Da bin ich Pastor. Und daneben gibt es nochmal ein Roma-Dorf. Und dieses Roma-Dorf hat mich eingeladen, um das Evangelium dort zu verkündigen. Und das ganze Roma-Dorf weiß nichts von Jesus. Das ist nicht irgendwie Afrika. Das ist nicht Asien. Es ist Europa. Ein ganzes Dorf weiß nichts von Jesus. Und hat mich dieser Pastor gefragt: Könntest du dir vorstellen, auch in diesem Roma-Dorf von Jesus die Botschaft weiterzusagen? Da habe ich gesagt: Klar kann ich mir das vorstellen. Ich habe ihn dann gefragt: Ja, könntest du dir vorstellen, dass wir auch eine Bibelarbeit machen? Hat er mir gesagt: Weißt du? Und er wurde ganz verlegen. Er hat gesagt: Weißt du, das ganze Roma-Dorf kann weder lesen noch schreiben. Und ich selber, hat er gesagt, ich selber habe erst lesen gelernt, nachdem ich mich bekehrt habe, aufgrund der Bibel. Die Welt sehnt sich nach dem Evangelium. Und Gott schickt nicht Engel. Er hat uns als helles Licht in diese Welt gestellt. Wir haben die beste Botschaft. Aber oft schämen wir uns. Es ist interessant, Die Jünger damals, die waren völlig demotiviert. Der Jesus war gestorben, der Petrus sagt: Komm, ich gehe wieder angeln, hat alles keinen Sinn. Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, die waren deprimiert. Bis zu dem Zeitpunkt, dass ihnen Jesus begegnete. Und dann laufen sie zurück nach Jerusalem. Und sie sagen, hat nicht unser Herz gebrannt, weil ihnen Jesus begegnete. Weil ihnen Jesus begegnete, konnte Petrus plötzlich aufstehen. Und es heißt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und sein Mund ist übergegangen, weil sein Herz so voll war von Jesus. Und das wünsche ich euch allen, dass euer Herz wieder ganz neu erfüllt wird. Wir haben die beste Botschaft. Interessant ist nun Folgendes. Die Jünger zuerst demotiviert und dann gehen sie in die Welt hinaus. Ein Petrus erstirbt als Bote des Evangeliums in Rom. Ein Judas Thaddäus stirbt in Nordpersien. Das Evangelium hat ihn dorthin verschlagen. Ein Andreas stirbt in der Ukraine. Ein Bartholomäus in Armenien hat das Evangelium verkündigt, auch in Aserbaidschan. Ein Matthäus in Äthiopien. Matthias ging bis ans Nordostufer des Schwarzen Meeres. Philippus nach Kleinasien. Simon Kanaeus nach Mauretanien und England. Und der sogenannte ungläubige Thomas, er starb mit einer Lanze durchbohrt, starb er in Madras in Südindien. Heute ist noch sein Grab da zu besichtigen. Sein Herz, ihre Herzen waren voll von Jesus. Und sie konnten nicht schweigen. Beschäftigen Sie sich noch viel mehr mit Jesus. Und dann wird Ihr Herz übersprudeln. Und auch Ihr Nachbar wird mit diesem Namen Jesus bekannt. Möge der Herr Jesus viel, viel Gnade schenken dazu. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür. Wir haben die beste Botschaft. Wir haben dich. Wir haben die Erlösung. Wir dürfen wissen, dass unsere Schuld vergeben ist. Wir dürfen vor dir heilig und gerecht sein. Wir haben eine Hoffnung bei dir in Herrlichkeit. Und Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen für all das. Und schenke, Jesus, dass wir nicht schweigen können, sondern dass wir auch unseren Nachbarn sagen, dass Jesus sie liebt. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.